Liebe Freunde, haben Begriffe wie Pfingsten, Heiliger Geist und Zungenreden überhaupt noch etwas mit uns Heutigen, die wir im 21. Jahrhundert leben, zu tun? Wer kann denn mit dem Geschehen, was uns Lukas in der Apostelgeschichte berichtet, anfangen? Immerhin ist das, was den Jüngern des Herrn vor fast 2000 Jahren geschehen ist, ein Ereignis, welches sich völlig unserer Erfahrungswelt entzieht. Um entscheiden zu können, ob diese alte Geschichte noch irgendetwas mit uns zu tun hat, möchte ich das damalige Geschehen noch einmal kurz in unser Gedächtnis rufen. Am Karfreitag haben wir ja noch der Tatsache gedacht, dass der Leib des Herrn durch die Habgier und Dummheit der damaligen Tempelführung am Kreuz zu Tode gebracht wurde. Jeder von uns kann nachempfinden, wie bestürzt und bedrückt seine engsten Vertrauten gewesen sein müssen, als sie mit ansehen mussten, wie der, von dem sie dachten, dass er und der Vater im Himmel eins sind, einen so furchtbaren Tod erleiden musste. Selbst das theoretische Wissen, dass ja nur der Leib getötet wurde, war für die Anhänger kein allzu großer Trost. Denn sie hatten ihren Meister, Lehrer und Führer verloren. Wie groß muss da die Freude gewesen sein, als ihn 3 Tage später der Herr in seinem Auferstehungsleib erschienen ist. Alles Trübsal, alle Verzweiflung und der innerlich aufkeimende Unglaube war, als der Herr durch die Tür in ihre Herberge trat, wie weggewischt. In den folgenden Tagen wurden die Jünger und die nächsten Freunde des Herrn über die Dinge des Gottesreichs belehrt und auf die kommenden Ereignisse vorbereitet. So wurden die Jünger auch auf das Herabkommen des Heiligen Geistes vorbereitet. Als dann die Zeit gekommen war, da entzog sich der Herr den Blicken seiner Jünger, indem er vor ihren Augen zum Himmel emporgehoben wurde. Ab diesem Zeitpunkt weilte der Herr körperlich nicht mehr unter seinen Jüngern. Sicherlich schlich sich eine gewisse Traurigkeit in die Gemüter der Zurückgelassenen ein, aber die Situation war natürlich eine ganz andere als die, die sie nach dem Tod des Herrn am Kreuz erlebt hatten. Denn sie hatten es ja leibhaftig erleben dürfen, dass der Herr den Tod besiegt hat. Außerdem waren sie durch die kurze Zeit, die sie mit Jesus verbringen durften, auf die zukünftigen Ereignisse und ihre Aufgaben weitgehend vorbereitet. Es fehlte nur noch ein Ereignis, um die Vorbereitung auf ihre zukünftigen Tätigkeiten abzuschließen. Als das jüdische Wochenfest begonnen hatte, befanden sich sehr viele Menschen in Jerusalem. Auch die Jünger unseres Herrn waren dort, als sich plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Sturm erhob und das ganze Haus erfüllte, in dem sich die Jünger aufhielten. Es erschienen Zungen wie aus Feuer, die sich auf jeden Jünger herabsenkten, und alle wurden von Heiligem Geist erfüllt. Und sie fingen an, in anderen Zungen zu reden, so wie der Geist ihnen zu sprechen verlieh. Die Nutzwirkung dieser göttlichen Gabe bestand zunächst einmal darin, dass sie allen anwesenden Menschen, die ja aus den unterschiedlichsten Ländern angereist waren, von den Taten und der Lehre des Herrn in der jeweiligen Landessprache berichten konnten. Da sich ein Teil der Umstehenden die Frage stellte, ob sich die Jünger vielleicht voll des süßen Weins sind, kann man sicherlich nachvollziehen, denn so etwas hat es vorher noch nicht gegeben. Und wer von den Anwesenden kannte schon die Prophezeiung des Propheten Joel, in dem Gott voraussagt, dass Zeiten kommen werden, wo der Herr seinen Geist über alles Fleisch ausgießen wird? Als gläubige Christen nehmen wir diese Geschichte erst einmal als wahrhaftig geschehen an. Allerdings fragt man sich natürlich, was haben wir heutigen Menschen davon, wenn damals über die Jünger des Herrn der Heilige Geist ausgegossen wurde? Zum Glück hat es die göttliche Vorsehung als wichtig befunden, uns, die wir hier sitzen, mit den Lehren des Emanuel Swedenborg bekannt zu machen. Emanuel Swedenborg, der Wiederentdecker der Entsprechungswissenschaft, hat uns in seinen Werken das Werkzeug in die Hand gegeben, das notwendig ist, um den tieferen Sinn der Heiligen Schrift zu erkennen und unserem Verständnis aufzuschließen. Mit der Hilfe der Entsprechungskunde sollte es möglich sein, den Bericht über die Ausgießung des Heiligen Geistes so aufzuschlüsseln, dass wir diese Texte in Bezug auf uns und die heutige Zeit verstehen können. Denn die Heilige Schrift ist ja eben nicht nur ein altes Märchenbuch aus längst vergangenen Tagen, sondern sie ist, wenn wir die Entsprechungskunde anwenden, ein hochaktuelles Buch, aus dem der Mensch zu jeder Zeit sehr viel lernen kann. Denn die Grundstruktur der menschlichen Seele ist zu allen Zeiten die gleiche. Sie ist so vom Herrn gestaltet, dass in ihr die Möglichkeit angelegt ist, ein Kind Gottes zu werden. Und die Heilige Schrift ist letztendlich ein Anleitungsbuch für den Menschen, wie er dieses Ziel am besten erreichen kann. Laut Swedenborg bedeutet die Kreuzigung des Herrn die Zerstörung und Entweihung des gesamten göttlichen Wortes. Dies beschreibt einen Zustand, in dem der Mensch alles, was mit Gott und seinem Wort zu tun hat, verabscheut und sozusagen mit Füßen tritt. Er will nichts von diesen Dingen wissen und gibt sich voll der Welt hin. Er stopft seine Lebensliebe und seine Weisheit mit weltlichen Unrat voll und hält dies für ein gutes Leben. Und was tut der vom Menschen abgelehnte, verhasste und gekreuzigte Herr in dieser Zeit? Er taucht hinab in die Höllen der menschlichen Seele und hilft dem Menschen, seine Höllen zu unterjochen. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Gesetze der göttlichen Vorsehung zu wirken beginnen. Denn wenn sich der Mensch mit seiner Lebensliebe vom Herrn abwendet und sich auf den breiten Weg der Welt begibt, dann tritt auch hier das Gesetz von Aktion und Reaktion in Kraft. Alle Aktionen, die dazu beitragen sollen, dass der Mensch seine Lebensfreude aus der Welt bezieht, erzeugen letztendlich Reaktionen, die einem diese Freude sozusagen irgendwie vermiesen. An den beiden folgenden Beispielen möchte ich verdeutlichen, was ich damit meine. Wenn der Mensch nicht isst, um zu leben, sondern lebt, um zu essen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er mit den Auswirkungen seiner ungesunden Essgewohnheiten konfrontiert wird. Wenn wir uns umschauen, dann können wir feststellen, dass Überernährung und die daraus folgenden Krankheiten inzwischen zu einem ernstzunehmenden Problem mit steigender Tendenz geworden ist. Als zweites Beispiel möchte ich auf die steigende Anzahl von Menschen hinweisen, die in ihrer weltlichen Arbeit den Sinn ihres Lebens sehen. Durch ihren Job erfahren sie in der Welt die Anerkennung, die sie benötigen, um ihr gestörtes Selbstwertgefühl aufzuwerten. Mobbing, Kontaktarmut, Stress und zunehmend emotionale Verarmung sind meist die Folge. Es muss doch einen Grund dafür geben, warum es zum Beispiel in Berlin immer mehr Singlehaushalte gibt und die Menschen immer weniger bereit sind, sich auf emotionale Bindungen einzulassen. Die Folge dieser Lieblosigkeit, sich selbst und anderen gegenüber, sind Krankheit, Schicksalsschläge, Einsamkeit, das Gefühl, nicht geliebt zu werden und so weiter. Aus der Sicht der Welt sind diese Folgen natürlich etwas Schlechtes. Aus der Sicht der göttlichen Vorsehung sind diese Folgen Gnadengeschenke des Herrn, die er zulässt, um dem Menschen die Möglichkeit der Umkehr zu eröffnen. Begreift der Mensch, dass die Schicksalsschläge, die er erfährt, etwas mit seiner falschen Lebensweise zu tun haben, und nutzt er dieses Begreifen zur Umkehr, zum Abwenden von dem Falschen, das er aus der Welt gezogen hat, dann kann der Herr in seiner Seele auferstehen. Denn dadurch, dass sich der Mensch durch die Hilfe des Herrn von der Welt abwendet, werden ja die Seelenbereiche, die der Welt zugewandt sind und den höllischen Bereichen in uns entsprechen, Schritt für Schritt unterjocht, was bedeutet, sie werden der Welt entrissen. Der Herr kann nun durch das Unterjochen unserer höllischen Seelenbereiche auferstehen und in das Bewusstsein des Menschen treten. Die äußere Lehre und die äußere Kirche bekommt für den Menschen einen größeren Stellenwert. Und er setzt sich mit dem Wort in der Heiligen Schrift auseinander. Er lernt den Herrn in seiner menschlichen Ausprägung kennen und in seiner Seele beginnt die Liebe zu Jesus zu keimen. In diesem Stadium ist diese Liebe aber noch mehr eine natürliche Liebe, die sich aus den äußeren Taten und Worten der Heiligen Schrift ableitet. In dem Maße, wie sich der Mensch auf die natürliche, buchstäbliche Betrachtung des Wortes einlässt und nach wahrhaftiger Erkenntnis sucht, wird ihn der Herr diese Erkenntnis auch finden lassen. Es heißt ja nicht umsonst: Suchet und ihr werdet finden. Es gibt genügend Hinweise in der Heiligen Schrift darauf, dass es nicht nur auf das äußere Wort, sondern auf den inneren Sinn des Wortes ankommt. Ich denke da nur an die vielen Gleichnisse, in denen der Herr schon sehr augenscheinlich andeutet, dass in all seinen Worten ein innerer Sinn enthalten ist. Dieses Innewerden, das im Wort ein himmlischer Sinn enthalten ist, ist die eigentliche Himmelfahrt der menschlichen Seele. Der Mensch löst sich zum Beispiel dadurch, dass er die Entsprechungskunde kennen und anzuwenden lernt, von der buchstäblichen Betrachtungsweise des Wortes und beginnt, die himmlischen Wahrheiten zu erkennen und in seinem Leben zu integrieren. Seine Liebe zum Herrn bekommt eine neue Dimension. Er erkennt, dass Jesus mehr als nur ein Religionsstifter ist. In seiner Seele wächst die Sicherheit, dass es der Herr selbst war, der Mensch geworden ist. Er muss sich mit dem unfassbaren Gedanken vertraut machen, dass der große, unendliche Gott, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge auf unserer kleinen Erde, die doch nur ein Staubkorn im Vergleich zur Unendlichkeit darstellt, als ein kleines, schwaches Kind in die Welt gekommen ist. Und es wird für ihn zu einer gesicherten Herzenserkenntnis, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dieses Eintauchen in die tieferen Schichten der Heiligen Schrift, das Empfinden der göttlichen Liebe und Weisheit, die durch die ganze Schöpfung weht, der innige Wunsch, ein Kind Gottes zu werden und das ernsthafte Bemühen, den breiten Weg der Welt zu verlassen und den schmalen und steinigen Pfad zum Herrn zu gehen, ist die Vorbereitung zu unserem ganz persönlichen Pfingsterlebnis. Um verstehen zu können, was denn so eigentlich unser ganz persönliches Pfingsten ist, möchte ich den Pfingstbericht, wie er in der Apostelgeschichte beschrieben ist, noch einmal vorlesen und entsprechungsmäßig betrachten. Der Text beginnt mit den Worten: Die 12 Jünger hielten sich in Jerusalem auf. Laut Swedenborg bezeichnen die Jünger die Seelenbereiche Menschen, die den gelehrten Wahrheiten entsprechen. Und Jerusalem entspricht der Kirche in den Himmel und auf Erden. Damals war aber der Tempel vom Herrn weitgehend abgefallen, sodass es sich bei den gelehrten Wahrheiten um Erkenntnisse handelt, die nicht von der göttlichen Wahrheit, sondern vom menschlichen Verständnis und falschen Lehren durchtränkt sind. Da erhob sich vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm, der das ganze Haus erfüllte. Sturm bedeutet die Zerstreuung des Falschen und Bösen, und das Haus bezeichnet den ganzen Menschen und das, was seinem Verstand und seinem Willen angehört. Daraus folgt, dass durch die Gnade des Herrn die falschen Lehren und Wahrheiten in unserer Seele, die dem Haus entsprechen, durch einen gewaltigen Sturm, der die Zerstreuung des Falschen und Bösen entspricht, gereinigt wird. Der Mensch wird sich bis in seinem Innersten der Tatsache bewusst, dass seine bisherige Sichtweise der göttlichen Dinge von einer falschen Lehre und einem falschen Schriftverständnis geprägt war. Dieses tiefe Innewerden des Falschen öffnet die Seele des Menschen für eine neue himmlische Erkenntnis. Den Jüngern erschienen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sich auf jeden von ihnen herabsenkte. Hier bedeutet die Zunge das Innewerden des Wahren, weil sie spricht, und die Neigung zum Guten, weil sie schmecken kann. Feuer bezeichnet die göttliche Liebe. Wenn der Mensch beginnt, Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, wenn er sich für die Liebe des Herrn öffnet und seine Seele für den Einfluss der göttlichen Weisheit bereit ist, dann kann die Liebe des Herrn in alle Seelenbereiche einfließen und wirken. Es kann der Umbau der Seele beginnen, die dazu führen soll, dass der alte Adam ausgezogen und das Gewand der Gotteskindschaft angezogen wird. Und alle wurden erfüllt von Heiligen Geist und fingen an, in anderen Zungen zu reden, so wie der Geist ihnen zu sprechen verlieh. In Jerusalem hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer auf, aus jedem Volk unter dem Himmel. Laut Swedenborg bezeichnet der Heilige Geist das göttlich Wahre, mithin auch das göttliche Wort. In diesem Sinne ist der Herr selbst auch der Heilige Geist, und die Zunge bezeichnet in diesem Zusammenhang die Lehre des Lebens und des Glaubens. Wenn das Feuer der göttlichen Liebe in die Seele einfließt, wenn auf die verschiedenen Hauptneigungen der menschlichen Seele der eine, allgegenwärtige Gott einwirken kann, dann kann die Liebe des Menschen all ihre Seelenbereiche auf den Herrn neu ausrichten. Dies geschieht dadurch, dass durch den Einfluss der göttlichen Liebe und Weisheit die verschiedenen Seelenbereiche, die durch die unterschiedlichen Völker symbolisiert werden, plötzlich die Sprache verstehen, symbolisiert durch das Zungenreden, die notwendig ist, um diese Seelenbereiche auf den Herrn auszurichten. So gesehen symbolisiert das Pfingstfest eines der wichtigsten Ereignisse in der menschlichen Seele, denn nachdem der Mensch erkannt hat, dass ihn das Buhlen mit der Welt vom wirklichen Leben abhält, ist es nun für den Herrn möglich, in seiner Seele aufzuerstehen. Im Laufe der weiteren Persönlichkeitsentwicklung darf der Mensch erkennen, dass das Wort in der Heiligen Schrift neben den äußeren Wortsinn einen tieferen, geistigen Sinn hat. Dieses Erkennen ist die höchst eigene Himmelfahrt des Menschen, die zu einem umfassenderen Verständnis des Wortes und zu einer tieferen Liebe zum Herrn führt. Wenn der Mensch seine Weisheit und Liebe auf den Herrn ausgerichtet hat und erkennt, dass es in seiner Seele noch viele Bereiche gibt, die sich nichts sehnlicher wünschen, als in die Liebe des Herrn einzutauchen, dann ist er bereit, sein persönliches Pfingsten zu erleben. Jetzt ist der Mensch vorbereitet, aus dem Feuer der göttlichen Liebe den Heiligen Geist zu empfangen. Der Herr in seiner unendlichen Güte und Liebe schenkt uns den Geist, der all die Sprachen spricht, die notwendig sind, um all die Seelenbereiche anzusprechen, die noch nicht auf den Herrn ausgerichtet sind. Je tiefer dieser Geist in uns eindringen kann, umso schneller wird es dazu kommen, dass unsere Lebensliebe synchron mit der Liebe zum Herrn schwingt. Erst wenn dies der Fall ist, können wir den Herrn wahrhaftig lieben. Denn nun haben die Feuerzungen des Heiligen Geistes unsere Seele durch und durch entflammt und unsere Liebe und Weisheit kennt nur noch das Ziel, in liebevollem Vertrauen ein Kind unseres Vaters im Himmel zu werden. Amen. Lieber himmlischer Vater, auch wir, die wir hier vor dir versammelt sind, möchten so gerne deine Jünger und Kinder werden, in denen du deinen Heiligen Geist einfließen lassen kannst. Darum, lieber Vater, führe du uns in unserem Leben, damit wir uns immer mehr aus den Verstrickungen der Welt befreien können und dadurch für dich immer mehr Raum in unserer Seele und unserem Herzen entstehen kann. Schenke uns bitte all die Begegnungen und Führungen, die notwendig sind, damit wir für die Ausgießung des Heiligen Geistes in unserer Seele vorbereitet werden. Lieber Vater, auch wenn unsere Liebe zu dir noch oft sehr schwach und kränklich ist, so verspüren wir doch in unserem tiefsten Innersten, dass du derjenige bist, der für jeden Einzelnen von uns die Medizin bereithält, die notwendig ist, um unser Herz für dich zu öffnen. Denn nur du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.